Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Verse 13 bis 34 und ich lese erst einmal bis Vers 21. Lukas 12, 13 bis 21 zunächst. Einer aus der Menge bat Jesus: Meister, sag doch meinem Bruder, er soll mir einen Anteil des Familienerbes geben. Jesus entgegnete ihm: Mann, hat mich jemand zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Darauf sagte er zu seinen Jüngern: Passt auf, dass ihr nicht der Habsucht verfallt, denn ein Mensch kann sein Leben nicht durch seinen Besitz absichern, auch wenn der noch so groß ist. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er: Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen: Du hast es geschafft. Du hast einen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm: Du Dummkopf, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss: So geht es allen, die für sich selber Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Worüber machen sich die Deutschen am meisten Sorgen in diesen Tagen? Laut Statistik haben die meisten Angst vor Geldentwertung, Einwanderung und Armut. Mehr als ein Drittel aller Befragten ordnete sich in diese Rubriken ein und zwei Punkte, derer sie sich Sorgen machen, Geldentwertung und Armut, haben mit der Angst zu tun, Wohlstand einzubüßen. Und Jesus geht davon aus, dass auch seine Jünger dazu neigen, sich Sorgen um das materielle Auskommen zu machen. Und im Predigttext ruft er sie auf, sich nicht von Habsucht leiten zu lassen und sich keinen falschen Sorgen hinzugeben. Das Thema der Predigt: Freu dich an Gott und du bist alle falschen Sorgen los. Drei Punkte. Der erste Punkt: die falsche Sorge. Wir wollen unser Leben selbst absichern und haben gar nicht verstanden, worin das wahre Leben besteht. Der Predigttext ist Teil des Reiseberichts, den Lukas in die Mitte seines Evangeliums gesetzt hat, so ungefähr von Kapitel 10 bis Kapitel 19. Da befindet sich Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Und dieser große Abschnitt ist vor allen Dingen davon geprägt, dass Jesus seine Jünger darüber belehrt, was es heißt, ihm nachzufolgen. Zu Beginn der Reise hat Jesus seinen Jüngern klar gesagt, warum er nach Jerusalem geht. Er muss dorthin, um nach Gottes Plan zu leiden, zu sterben und nach 3 Tagen auferweckt zu werden. Auf diese Weise wird er Gottes gnädige und endgültige Herrschaft aufrichten. Und die Belehrung, die Jesus seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem zuteil werden lässt, ist vor diesem Hintergrund von einer großen Dringlichkeit geprägt. Also was heißt es, jemandem nachzufolgen, der in den Tod geht? Es besteht die Gefahr für die Jünger, dass sie sich im Trachten nach dem wahren Leben an den Maßstäben dieser Welt und nicht an Gottes gnädiger Herrschaft ausrichten. Jetzt unmittelbar vorher in Lukas 12, da hat Jesus einen engen Kreis seiner Jünger darüber belehrt, keine Angst vor dem zeitlichen Tod zu haben, sondern Gott sei über allem zu fürchten. Aber wenn die Beziehung zu Gott geklärt sei, brauche man von niemandem Angst zu haben. Menschen können die Jünger vor Gericht bringen oder sogar töten, aber von Gott können sie nicht getrennt werden. Und gerade in schwierigen Situationen wird Gott ihnen seinen Heiligen Geist geben, der sie zum wirksamen Zeugnis befähigt. Und durch ihre Verbindung mit Jesus werden sie schon in diesem und vor allem im nächsten Leben Gottes gnädige Herrschaft erfahren. So, und jetzt in Vers 13 knüpft Lukas daran an. Da meldet sich aus der größeren Zuhörerschaft jemand zu Wort. Ein Mann bittet Jesus um Hilfe in Erbstreitigkeiten. Er hat einen Erbstreit mit seinem Bruder. Dieser Mann klagt Jesus, dass der wahrscheinlich ältere Bruder den ihm zustehenden Teil des Familienbesitzes nicht abgeben will. Der ältere Bruder möchte, dass das Familienerbe nicht geteilt wird und der Bruder Teilhaber des gemeinsamen Familienbesitzes bleibt. So, der Mann bittet Jesus, ihm zu seinem Recht zu verhelfen. Diese Bitte ist vollkommen nachvollziehbar in einem gewissen Sinn, weil Jesus ist ein Rabbiner und Pharisäer, Schriftgelehrte, wurden am laufenden Band um Rat in solchen Dingen gebeten. Jesus antwortet ihm aber unwillig. Seine Anrede, Mann, ist nicht freundlich gemeint. Jesus weigert sich vor den Karren des streitsüchtigen Bruders spannen zu lassen. Vielleicht hat er sogar recht in dieser Erbangelegenheit, aber Jesus will dieses Amt des Vermittlers oder Schlichters oder Richters nicht ausführen, weil er nicht dazu gekommen ist, irdische Güter fair zu verteilen. Er ist stattdessen dabei, Jünger zu schulen für ihre Aufgaben im Reich Gottes. Und da gibt es wichtigere Dinge als die faire Verteilung von Gütern. Zudem macht Jesus in dem Mann ein schwerwiegendes geistliches Problem aus. Er ist habsüchtig. Vielleicht hat er recht gegenüber seinem Bruder, aber viel schwerwiegender ist es, dass er der Sünde der Habsucht verfallen ist und dadurch Gottes gnädige Herrschaft nicht empfangen kann. So, und dann in Vers 15 spricht Jesus gar nicht direkt zu dem betreffenden Mann über das Thema Habsucht, sondern zu seinen Jüngern. Also Jesus geht davon aus, dass dieses Thema alle seine Jünger ziemlich direkt betrifft. Mit Habsucht spricht Jesus eine Gesinnung an, die darauf aus ist, immer mehr Besitz anzuhäufen, und dies geschieht in der irrigen Annahme, dass das Leben durch Besitz abgesichert wird. Habsucht ist in gewisser Hinsicht Götzendienst, nämlich in der Weise, dass das Leben der Menschen nicht abhängig von Gott gesehen wird, sondern von Gütern. Habsucht ist eine Sünde, die reiche Leute betreffen kann, aber arme Leute auch. Die Betonung wird im Lukas-Evangelium aber eindeutig darauf gelegt, dass viele Menschen deshalb reich sind, weil sie habsüchtig sind. Sie könnten von ihrem Besitz abgeben und würden immer noch im Wohlstand leben. Das Vertrauen in ihren Besitz lässt sie aber nicht ruhen, daher wollen sie immer mehr. Und darin zeigt sich, dass die Güter, in die sie ihr Vertrauen setzen, Götzen sind. Götzen, die Versprechen geben, die sie nicht einhalten. Und Jesus veranschaulicht diesen Betrug der Götzen in diesem Gleichnis von dem sogenannten reichen Kornbauern. In Vers 15 sagt Jesus, dass ein Mensch sein Leben nicht durch seinen Besitz absichern kann. Es stimmt wohl, dass Gott geschöpfliche Dinge wie Nahrung und Kleidung und Wohnung an uns wendet, um uns am Leben zu erhalten. Er selbst ist der Geber dieser Dinge. Er hat uns zugesagt, dass er uns täglich genug zukommen lassen will, sodass wir leben können. Und wir in deutschen Landen können bekennen, dass wir ziemlich üppig ausgestattet worden sind mit diesen Gütern. Ja, der Wunsch, möglichst viel im Voraus zu horten, um damit einen möglichst langen Zeitraum abgesichert zu sein, wird bei vielen Menschen vom Misstrauen gegenüber Gott angetrieben. Und der Gedanke, der diesem Wunsch zugrunde liegt, ist folgender. Ja, Gott hat zugesagt, mich zu versorgen, aber mein Leben ist sicherer, wenn ich mir selbst einen möglichst großen Vorrat anschaffe. Viele Menschen wollen ihr Leben absichern und haben nicht verstanden, worin das wahre Leben besteht. So, und um dies zu veranschaulichen, erzählt Jesus das Gleichnis vom reichen Bauern, der eine sehr gute Ernte einfährt. Und der gute Ertrag der Felder im Gleichnis ist eine Gabe Gottes. Der reiche Bauer könnte mit dem rechten Gebrauch dieser Gaben Gott verherrlichen. Dies würde dadurch geschehen, dass er einen Teil der Gaben dankbar genießt und den anderen Anteil zum Wohle seiner Mitmenschen einsetzt. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Er verschenkt den Überfluss oder er verkauft das Getreide zu einem fairen Preis. Da steht ihm beides zu. Das kann er machen. Die Scheunen, die der Bauer hat, die sind schon groß, er ist schon reich, er hat viel Vorrat gespeichert. Er sieht gar nicht, dass er so viel übrig hat, dass er vielen armen Leuten helfen könnte. Und dadurch wird deutlich, dass er von Habsucht getrieben wird. Das deutsche Wort, finde ich, hat hier, weist hier schon darauf hin. Also es ist ein schönes deutsches Wort. Die Sucht, etwas zu haben. Also nicht mal es zu gebrauchen. Also überlegt mal, wie viele Dinge ihr habt und ihr könnt sie gar nicht alle gebrauchen. Ich habe jetzt diese Tage einer Familie beim Umzug geholfen. Und was haben die sich darüber gewundert? Also die haben ein eigenes Haus gehabt. Und die haben sich darüber gewundert, wie viele Dinge sie haben. Und die mussten eben abschätzen. Okay, also die ziehen nach Amerika und haben überlegt, okay, 7 Kubikmeter werden wir verschiffen. 7 Kubikmeter von unserem Besitz, den wir hier haben. Okay. Und die haben gemerkt, das ist ja nicht mal ein Drittel von dem, was wir haben. Und dann haben sie überlegt, was wollen wir verkaufen über eBay? Was wollen wir verschenken? Was kommt auf den Sperrmüll? Die meisten Menschen in unserem Land haben so viel Besitz, dass sie den Überblick darüber verloren haben. Zurück zu diesem reichen Mann, der vertraut darauf, dass der angehäufte Besitz sein Leben absichert. Das Gleichnis nimmt dann aber eine jähe Wendung. Der reiche Bauer hat für Jahre ausgesorgt. Die noch größere Scheune ist angefüllt mit Gütern. In Vers 20 aber spricht Gott ihn dann an mit du Dummkopf oder du gottloser Narr. Dieser Mann ist das Gegenteil von einem weisen Menschen, der sich darüber Gedanken macht, wie er vor Gott dasteht. Die Furcht vor Gott, Sprüche 1, Vers 7, ist der Anfang oder die Grundlage der Weisheit. Jesus hat in Lukas 12, in den Versen 4 und 5, Also kurz vorher davon gesprochen, dass Gott zu fürchten ist, weil er gerecht ist und die Macht besitzt, uns nach dem irdischen Tod für immer zu verdammen. Also diese Tatsache ist so schwerwiegend, dass der Mensch ein Dummkopf ist, wenn er sich im Blick darauf nicht absichert, sondern sich darüber Gedanken macht, wie kann ich dieses irdische, vergängliche Leben in Sicherheit verbringen. Also das Gegenteil von Weisheit ist gottlose Dummheit, durch die man unvorbereitet in das letzte Gericht hineingerät und sich dann wundern muss, dass es zu spät ist. Der reiche Bauer hat sich überlegt, wie er seinen Reichtum vermehren kann, aber nicht, wie er dem Gericht Gottes entkommt. Und dabei ermutigt Jesus seine Zuhörer immer wieder: Sei schlau, überleg dir genau, wie du diesem Gericht Gottes entkommen kannst. Habsucht ist wohl eine Sünde, die in besonderer Weise uns blind dafür macht, was im Jenseits auf uns wartet. Ne, Habsucht hat viel mit Materialismus zu tun. Es geht um das Diesseits. Dinge machen mich sicher, die ich sehen kann, die ich betasten kann, die ich messen kann, die ich auf meinem Konto sehen kann. Das verleiht mir Sicherheit. Das Leben dieses reichen Kornbauern ist vorbei an dem Tag, den Gott dafür bestimmt hat. Und das hält kein Reichtum auf. Gott fordert im letzten Gericht nicht das Geld oder den Reichtum des Mannes. Er kann sich im Gericht nicht freikaufen. Gott wird sich von ihm nicht bestechen lassen, wenn es darum geht, ihn nach dem Maßstab seiner Gerechtigkeit zu beurteilen. Gott fordert vielmehr nichts weniger als dessen Leben. Ein Mensch, der nicht vorbereitet ist, Gott nach dem Tod zu begegnen, erfährt dann an sich selbst die Strafe für seine Sünde, insbesondere für Habsucht und Götzendienst. Er wird von Gott auf ewig verdammt. Wichtig ist dann die Verallgemeinerung am Ende des Gleichnisses, Vers 21. So wie diesem reichen Mann geht es allen, die für sich selber Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Was kann man bei Gott besitzen? Ist eine bildliche Redeweise. Wir können bei Gott nichts besitzen, was wir selber hervorgebracht haben. Wir können bei Gott nur besitzen, was er selbst uns aus Gnade geschenkt hat in Jesus Christus. Das können wir bei Gott als sicheres Gut haben. Vergebung der Sünden und Annahme bei Gott. Ja, liebe Geschwister, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und brauchen immer wieder mal diese Warnung. Manch einer von euch fragt sich vielleicht wieder, wie sich solche Aussagen von Jesus mit der Lehre von der Heilsgewissheit vertragen. Und ich würde sagen, sehr gut. Heilsgewissheit besagt ja, dass Gott in uns ein gutes Werk begonnen hat, als er uns zum Glauben an Jesus geführt hat. Allein durch diesen Glauben werden wir gerettet und diesen Glauben bewahrt und vollendet Gott durch mancherlei Prüfungen hindurch. Das sind Prüfungen, durch die wir den alles überragenden Wert Gottes verinnerlichen. In solchen Glaubensprüfungen richtet Gott euch auf sich aus und er verwendet dafür auch solche Warnungen, dass wir uns unbedingt vor Habsucht hüten sollen. Okay, jetzt ist ja heute Erntedank. Im ersten Punkt ging es nicht viel um Erntedank, aber im zweiten. Führe dir Gottes Güte vor Augen, mit der er dir täglich gibt, was du zum Leben brauchst. Die Verse 22 bis 30, Lukas 12, Verse 22 bis 30. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch Folgendes: Macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben, und um die Kleidung, die ihr für euren Leib braucht. Das Leben ist nämlich wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen, und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wenn ihr also nicht einmal so eine Kleinigkeit zustande bringt, warum quält ihr euch dann mit Sorgen um die übrigen Dinge? Seht euch die Blumen auf den Feldern an. Sie wachsen, ohne sich abzumühen, um sich Kleider zu machen. Und doch sage ich euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen in den Ofen geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Lasst euch daher nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Mit all dem plagen sich Menschen herum, die Gott nicht kennen. Euer Vater weiß, dass ihr dies alles braucht. In Vers 22 setzt Jesus seine Belehrung mit einem Darum fort. Und der Zusammenhang ist folgender. Eben hat Jesus das Gleichnis vom reichen Kornbauern erzählt. Der ist wegen seiner Habsucht und wegen seines Misstrauens gegenüber Gott nicht auf den jüngsten Tag vorbereitet. Und so wie ihm geht es allen, die ihr Vertrauen auf ihren Besitz richten. Darum, weil das so ist, wendet sich Jesus an seine Jünger mit der dringlichen Aufforderung: Macht euch keine Sorgen um Nahrung und Kleidung. Sorgen und um Nahrung und Kleidung sieht Jesus als eine Art Vorstufe an, die bei vielen Menschen zur Habsucht führt. Und deswegen sagt Jesus: Seht zu, dass ihr diese Vorstufe zur Habsucht nicht in euren Herzen hegt und pflegt. Also Jesus ruft uns dazu auf, dass wir uns nicht angstvoll Sorgen um unser tägliches Auskommen machen sollen. Es gibt diese Angst, die aus dem Misstrauen gegenüber Gott kommt, dass er nicht in der Lage oder nicht willens sei, uns wirklich das zu geben, was wir gerade brauchen. Aus dieser Angst heraus werden dann Anstrengungen unsererseits unternommen, sich durch übermäßige Vorsorge das vermeintlich wahre Leben zu sichern. Die Torheit von Habsucht, die Götzendienst ist, besteht darin, dass wir dann glauben, die Sicherheit durch noch mehr Güter herbeizuführen. So nach dem Motto: Was ist besser als 1 Million Euro? 2 Millionen Euro. Und noch besser sind 4 Millionen oder 1 Milliarde. In Wirklichkeit wird die Angst nur größer, je mehr wir uns auf die Güter verlassen. Jesus will nicht, dass wir solche Angst haben, die Menschen kennzeichnet, die ihn nicht kennen. Wir brauchen Nahrung und Kleidung zum Leben, aber diese Dinge machen unser Leben nicht aus. Das wahre Leben besteht in Wirklichkeit darin, Gott zu kennen und die Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Ob wir dieses wahre Leben haben oder nicht, das soll unsere wirkliche Sorge sein. Ja, die Welt ist voll von Beispielen für Gottes väterliche Güte. Gott offenbart sich in Jesus Christus als Vater. Es gibt eine bemerkenswerte Beobachtung bei Martin Luther. Wenn man den kleinen Katechismus liest, hat das jemand von euch schon mal gemacht? Der kleine Katechismus von Martin Luther, seine Ausführungen zum Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis hat 3 Artikel: Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und Luther verwendet schon für den ersten Artikel die Sprache der Rechtfertigung. Gott versorgt uns, Gott der Vater versorgt uns mit all dem, was wir brauchen, ohne all Verdienst und Würdigkeit. Diese Worte gebraucht Luther üblicherweise, wenn er von der Rechtfertigung allein aus Glauben spricht. Die geschieht ohne all Verdienst und Würdigkeit. Luther deutet damit an, wir als Christen bewerten die Schöpfung durch die Erlösung anders. Also, dass Gott der Vater ist, lernen wir nicht im Blick auf die Schöpfung, sondern das lernen und verinnerlichen wir im Blick auf Christus. Aber das wenden wir dann, nachdem wir erlöst worden sind, auf unsere Schöpfung an. Also, Luther hat es dann an anderer Stelle so zum Ausdruck gebracht, also jede irdische Gabe, die Gott uns gibt, ist irgendwie mit dem Evangelium verknüpft. Alles ist ein Hinweis auf die größte Gnade, auf die größte Gabe, die Gott uns gegeben hat. Jede Scheibe Brot auf dem Teller sehen wir als Zeugnis der unverdienten Güte Gottes, unseres Vaters. Und Jesus führt das seinen Jüngern hier auch deutlich vor Augen. Gott kümmert sich um Geschöpfe schon, die in seinen Augen weniger wert sind als wir Menschen. Gott ernährt die Vögel, die nicht säen und ernten. Menschen säen und ernten, aber das ist es nicht, was sie ernährt. Es ist Gott, der die Pflanzen wachsen lässt, sodass sie den Menschen Nahrung geben. Menschen bauen sich Vorratslager, um Nahrung für die Zukunft zu sammeln. Das ist insbesondere in Gegenden notwendig, wo es einen Winter gibt, wo nicht das ganze Jahr über auf dem Feld was wächst. Da muss man Dinge im Sommer und Herbst ernten und lagern für den Winter. Das ist völlig normal. Aber wie gesagt, es ist Ausdruck von Misstrauen gegenüber Gott, wenn man die Scheunen immer größer baut aus Angst, Gott würde uns nicht ausreichend versorgen. Gott ernährt die Vögel, obwohl sie keine Vorsorge betreiben. Immer wieder neu gibt er ihnen das, was sie zum Leben brauchen. Und weil wir Gott mehr wert sind als Vögel, ist es ihm ein noch größeres Anliegen, uns mit dem zu versorgen, was wir zum Leben brauchen. Und im Blick auf uns als Jünger von Jesus kann man es noch weiter zuspitzen, weil Gott uns liebt und uns einen Auftrag gegeben hat, nämlich das Evangelium auszubreiten, wird er uns das geben, was wir zum Leben brauchen. Also insbesondere die Christen in der Welt wird Gott nicht zugrunde gehen lassen. Ja, es sterben Christen, auch an Hunger, durch Krieg. Aber die meisten Christen in der Welt erhält Gott gnädig am Leben, weil er hat ihnen Auftrag gegeben, das Evangelium zu bezeugen. Jesus spricht dann von gewissen Wahnvorstellungen, die uns ankommen kann. Also Wahnvorstellung insofern, also Jesus spricht davon, überlegt euch mal, ihr könnt euch keine extra Stunde schaffen, eurer Lebenszeit. Also wenn ihr merkt, ihr habt euch für den Tag was vorgenommen, der Tag hat 24 Stunden und ihr merkt, schaffe ich nicht. Ihr könnt euch an dem Tag nicht irgendwie den Tag verlängern. Ihr könnt da nicht eine Stunde reinstecken, um das Tagewerk dann doch zu vollenden. Keiner schafft das, sagt Jesus. Aber irgendwie denken wir dann so in größeren Rahmen noch über Jahre und Jahrzehnte, in denen wir uns durch Vorsorge das Leben absichern könnten. Und das Argument von Jesus ist, wie kommt ihr auf diesen Gedanken, wenn ihr schon keine Kontrolle habt über eine Stunde? Wieso denkt ihr dann, ihr müsstet Kontrolle ausüben über eure Zukunft in einem Jahrzehnt? In Vers 28 spricht Jesus von seinen Jüngern als Kleingläubigen. Und er bringt damit ihren Hang zum Misstrauen gegenüber Gott zum Ausdruck. Jesus versichert uns dem gegenüber der Tatsache, dass Gott darüber Bescheid weiß, was wir zum Leben brauchen. Und das soll uns davon befreien, uns mit Sorgen um unseren Lebensunterhalt herumzuplagen. Für Menschen, die Gott nicht kennen, sagt Jesus, ist diese Sorge normal. Also führt euch das vor Augen, was Jesus hier sagt. Also wenn ihr auf Menschen trefft und ihr habt den Eindruck, die sind sehr von Sorgen um das tägliche Auskommen erfüllt, dann habt ihr hier einen wichtigen Hinweis von Jesus. Das ist typisch für Menschen, die Gott nicht kennen. Also das ist eine Sünde, in die geraten sie ganz schnell hinein, weil sie Gott als gütigen Vater nicht kennen. Wir, sagt Jesus, haben Gott als Vater. Wir können darauf schauen, dass Gott uns all das, was wir brauchen, gerne darreicht. Diese kleinen, notwendigen Gaben, die wir zum Leben benötigen. Gott tut dies, weil er uns liebt und weil er uns hier auf der Erde haben will, als Zeugen seines Evangeliums. Freue dich an Gott und du bist alle falschen Sorgen los. Führe dir Gottes Güte vor Augen, mit der er dir täglich das gibt, was du zum Leben brauchst. Also hier in deutschen Landen hatten wir wieder ein gutes Jahr. Also es ist auf den Feldern so viel gewachsen, dass das Überfluss da ist. Und das, was wir nicht haben, können wir immer noch zu guten Preisen importieren, Kiwis und alles Mögliche. Und wir werden, wenn wir sie kaufen, nicht arm. Der dritte und letzte Punkt. Die eine große Gabe. Gott gibt sich selbst. Die Verse 31 bis 34. Sorgt euch nur darum, an seiner Herrschaft teilzuhaben, dann wird er euch schon mit dem anderen versorgen. Hab keine Angst, du kleine Herde, denn euer Vater hat seine Freude daran, euch sein Reich zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen, schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden. Legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, an den kein Dieb herankommt und den keine Motten auffressen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. In Vers 31 spricht Jesus davon, es soll unser höchstes Anliegen sein, an Gottes Herrschaft teilzuhaben. Wörtlich ist hier vom Trachten nach dem Reich Gottes die Rede. Und mit dem Reich Gottes ist der Bereich gemeint, in dem Gottes Herrschaft gilt und von denen bejaht und erfahren wird, die mit Jesus Christus verbunden sind. Jesus selbst hat die Botschaft des Evangeliums als die gute Nachricht von der Herrschaft Gottes zusammengefasst. Mit anderen Worten, wenn ein Mensch sein Leben Jesus als Retter und Herrn anvertraut, kommt er unter Gottes gnädige Herrschaft. Die Teilhabe an der Herrschaft Gottes ist dabei auf die Gegenwart und die Zukunft bezogen. Wir kommen durch den Glauben schon jetzt unter Gottes Herrschaft und leben in der Gewissheit, dass Gott seine Herrschaft einmal vollenden wird. Wir können schon jetzt mit Freude auf Gott blicken, denn Jesus sagt in Vers 32, Gott hat seine Freude daran, uns sein Reich zu geben. Jesus spricht hier vom Wohlgefallen Gottes. Er meint damit den festen Entschluss, den Gott aus Freude zu unseren Gunsten gefasst hat. Er will uns bei sich unter seiner gnädigen Herrschaft haben. Er will unser Gott sein. Er braucht uns nicht. Er hat sich aber festgelegt, ich will in Ewigkeit mein Volk bei mir haben und will ihr Gott sein. Das ist das, was wir brauchen, um selig zu sein. Die Gabe im Reich Gottes, die größtmögliche Gabe in diesem Reich, die Gott uns geben kann, das ist Gott selbst. Und das wird daran deutlich, wenn wir uns vor Augen führen, wie Gott seine gnädige Herrschaft aufgerichtet hat. Gottes endgültige und gnädige Herrschaft ist auf keinem anderen Weg Wirklichkeit geworden als durch Jesus Christus. Jesus Christus ist Gottes Sohn, der Mensch geworden ist. Als wahrer Sohn Gottes repräsentiert Jesus den wahrhaftigen Gott vor uns. Wenn wir auf Jesus blicken, sehen wir Gott. Und als wahrer Mensch vertritt Jesus uns vor Gott. Jesus hat unsere Stelle eingenommen. Er hat sein Leben im vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Vater gelebt. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Gott, der Vater, hat an seinem geliebten Sohn die Sünden all der Menschen wirksam bestraft, die mit Jesus im Glauben verbunden sind. Und daher kann Gott denen, die an Jesus glauben, die Sünden vergeben als Ausdruck seiner Gerechtigkeit. Er kann ihnen die Sünden vergeben und sich ihnen selbst zu eigen geben. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er nennt uns, die wir ihn als Herrn angenommen haben, seine Brüder und Schwestern. Er, der Gott den Vater von Ewigkeit zu Ewigkeit kennt, nimmt uns unter seine Fittiche und sagt uns zu: Ich bringe euch zu meinem Vater. Ich vereine euch mit meinem Vater. Wenn Jesus dann einmal wiederkommt, wird er Gottes Herrschaft über uns vollenden, und zwar dadurch, dass er uns durch seinen Geist leiblich von den Toten auferwecken wird. Dann sind auch wir in der Lage, Gott mit allen Gaben, die er uns gibt, zu verherrlichen. Mehr als uns das in diesem Leben möglich ist. Vers 33, da sagt Jesus: Legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an. Was ist dieser unerschöpfliche Reichtum im Himmel? Es ist Gott selbst, oder es ist die Gemeinschaft mit Gott, die wir erleben werden. Es ist die selige Freude, die uns im Blick auf Gott erfüllen wird. Und diese Freude kann uns niemand nehmen. Sie kann uns niemals enttäuschen, weil Gott ist der, der sie uns schenkt. Warum, liebe Geschwister, gebrauchen wir immer wieder und regelmäßig die Gnadenmittel Gottes, also sein Wort? Wir gehen in den Gottesdienst, wir beten zu ihm, wir pflegen die Gemeinschaft der Geschwister. Warum machen wir das? Weil wir durch den Gebrauch dieser Gnadenmittel immer wieder die Erfahrung machen, dass Gott selbst Dinge an uns tut, durch die er uns wertvoll erscheint. Er selbst bewirkt in uns, dass wir ihn als unseren größten Schatz genießen. In Vers 34 begründet Jesus seine Aufforderung, unsere Sehnsucht auf den Himmel, auf Gott zu richten. Er gibt uns diese Aufforderung, weil wir unsere Sehnsucht und unser größtes Glück immer irgendwo suchen. Wenn wir unsere größte Freude irgendwo anders suchen als bei Gott, dann ist das Götzendienst. Wenn wir hingegen vertrauensvoll unter Gottes gnädige Herrschaft schlüpfen und uns unter in seine Gemeinschaft begeben, dann erfahren wir seine Liebe und finden unsere größte Freude darin, ihm zu gehören. Diese Erfahrung bewahrt dich, lieber Bruder, liebe Schwester, vor Götzendienst, vor Habsucht und vor allen falschen Sorgen um dein Leben. Zum Schluss die Frage an jeden Einzelnen von euch: Freust du dich auf das ewige Leben? Bedenke, wie viel Gott dir schon in diesem Leben gegeben hat und dir tagtäglich gibt, lerne es, all diese zeitlichen Gaben mit der größten Gabe, die Gott gibt, in Verbindung zu bringen. Lerne es, diese begrenzten Gaben als Hinweis auf Gott in Jesus Christus zu verstehen. Damit das in dir geschieht, gibt Gott dir seinen Geist, auch Gott selbst, der Heilige Geist. Durch ihn tut Gott in dir genau dies, dass er Habsucht und Götzendienst überwindet. Er stellt sich dir selbst in seinem Sohn so vor Augen, wie er wirklich ist. Gott gibt dir den Glauben an Jesus Christus durch seinen Geist. Er tut etwas in deinem Herzen, was du nicht kannst. Er legt dort seine Zusage hinein, sodass sie dein Leben bestimmt. Gott lässt dich begreifen, dass Jesus dein Leben für dich gegeben hat. Er schenkt dir Liebe zu Gott und dem Nächsten. Die Freude, die du dann über Gott erfährst, die dich erfüllt, ist dann eine Freude, die du ganz selbst vergessen an dir erfährst, die machst du nicht selber. Die redest du dir denn nicht ein. Freu dich an Gott und du bist alle falschen Sorgen los. Teile diese Freude an Gott mit anderen. Bezeuge ihnen, dass Gott sich selbst für sie in Jesus Christus gegeben hat. Amen.
Ich würde vorschlagen, dass wir passend dazu noch ein Lied singen.